Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich habe das Gefühl, Facebook ist komplett gefüllt mit Sonnenaufgängen. Ja, es gibt gefühlt mindestens 1 Milliarde Sonnenaufgänge und ich weiß nicht warum, aber 500 Millionen davon sind auf meiner Seite gepostet. Zumindest fühle ich mich manchmal so. Und ich möchte dich mal fragen, wie geht es dir so mit Naturereignissen? Machen wir mal ganz kurzes Experiment, ein paar Sekunden einfach. Versuch mal dich zurückzuerinnern, das letzte Naturereignis, das sich bei dir eingebrannt hat. Erzähl das doch mal kurz deinem Nachbar einfach. Vielleicht ein Sonnenaufgang, der letzte Vollmond oder keine Ahnung, aber irgendwas, was dir gerade so einfällt. Gut, ich bin beruhigt. Fast jeder erzählt irgendwas. Also eigentlich eine gute Sache. Wir nehmen unsere Natur doch noch irgendwie wahr und jeder hat so irgendeine Sache, an die er sich erinnern kann. Das ist schon mal sehr gut, so als Start in die Predigt rein. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde, die Tiere und den Menschen. Und er betrachtete sich alles und er sagte, es ist gut. Und er betrachtete den Mensch und er sagte, es ist sehr gut. Cool. Das steht in der Bibel. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Bibel liest. Aber mir geht das so, ganz viele Sachen, die hat man irgendwie 100 Mal gelesen oder gehört oder so. Und man liest halt drüber weg und es steht halt irgendwie so da. Aber wisst ihr, wie krass das ist, was da steht? Gott hat etwas gemacht, er hat was geschaffen, er schaut sich's an und er sagt einfach, es ist gut. Das ist bei mir anders. Die Serie heißt der Perspektive Ewigkeit und sie basiert auf einem Buch, das ich geschrieben habe. Jetzt gucke ich dieses Buch an und ich sage, ja, es ist gut. Aber da gibt's Sachen, die hätte ich besser machen können. Da gibt es Sachen, da hätte ich vielleicht tiefer reingehen können, einen Witz besser bringen können, lustiger machen, irgendwie doch noch ein Kapitel mehr schreiben. Mir fallen ganz viele Sachen ein, die ich hätte anders machen können. Anderes Beispiel, vielleicht kannst du damit mehr anfangen. Ich könnte jetzt hier ein Bild für euch malen. Und für alle, die wissen, wie ich male, wahrscheinlich gäbe es fast niemand von euch, der sagt, das ist gut. Aber Kunst ist so eine Sache und es gibt ja ganz verrückte Kunstliebhaber. Vielleicht käme tatsächlich jemand und würde meinem Bild sagen, hey, das ist gut. Aber dann kämen 70 andere, die würden sagen, ja, ja, aber das könnte man auch ganz anders malen und mit mehr Farben und Grader und vielleicht würde es dann nicht nach Kaninchen, sondern tatsächlich nach Elefant aussehen. Dein Bild ist gut, aber... Wie geht es dir, wenn du morgens früh aufstehst und in den Spiegel schaust? In unserer Wohnung gibt es noch Spiegel. Also ich werde älter, ich weiß nicht, wie ich das dann mache, aber noch gibt es Spiegel. Wenn ich vor dem Spiegel stehe, dann geht es mir so, ja, aber. Also es gibt da schon Sachen, die finde ich cool. Aber es hat auch Potenzial zur Verbesserung. Gott schafft diese Welt, er macht alles, die Tiere, die Menschen, und er steht da und sagt, wow, gut, Mensch, sehr gut. Und da kommt kein Aber. Und wisst ihr, das habe ich schon so oft gehört in Kirchen. Und das ist irgendwie nett und Gott hat es geschaffen und es ist gut und ja, er ist ja auch Gott. Aber in dieser Aussage steckt etwas drinnen, was mich eigentlich zutiefst umgehauen hat. In dem Moment, als Gott sagt, es ist gut, war die Schlange auch schon da. In dem Moment, als Gott seine Schöpfung gut nennt, ist das Potenzial des Bösen, die Möglichkeit des Fremdgehens, die Möglichkeit der Ablehnung, die Möglichkeit der Auflöhnung, die Möglichkeit der Entfremdung des Menschen gegenüber Gott auch schon da. Und es ist crazy, aber Gott sagt, es ist gut. Und ich bin ganz ehrlich, an der Stelle bleibt für mich ein Geheimnis. Ich habe das noch nicht wirklich verstanden. Aber es gibt so einen Ansatz, den ich darin verstehe und wie ich mir das so ein bisschen erklären kann. Gott beschreibt sich in der Bibel und Gottes Wesen ist Liebe. Gott ist nicht lieb, Gott ist Liebe. Und Liebe hat immer die Option des Nein. Liebe hat immer die Option des sich dagegen entscheidend. Liebe hat immer die Möglichkeit auch zu sagen, nein, will ich nicht. Wenn es keine Option für ein Nein gibt, ist es keine Liebe. Dann ist es Druck, dann ist es Zwang, dann ist es irgendwas, aber es ist nicht Liebe. Und vom ersten Moment an schaut Gott seine Schöpfung an, er sieht die Option, Nein zu sagen und er sagt, es ist gut. Die Schlange aber war listiger als alle anderen Tiere und sie brachte den Menschen dazu, dass er sich von Gott unabhängig machen wollte. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Schlange hatte so recht. In dem Moment, als das Firmenlogo von Apple kreiert wurde, wusste der Mensch, was gut und böse ist. Nur er konnte damit nicht umgehen. Gott hatte zudem gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Und wisst ihr, was das allererste war, was passiert, nachdem der Mensch von der Frucht gegessen hat? Ein von Rache motivierter Brudermord. Wir Christen, wir sind so, wir bringen die Dinge immer gerne sofort auf so eine Metaebene. So, hey Mensch, nach der Sünde bist du geistlich tot und so. Ja, ja, stimmt. Aber Gott ist ganz praktisch. Er sagt, hey, wenn du von dieser Frucht isst, wird der Tod Einzug halten. Und das Erste, was Kain macht, bumm, Bruder, weg, tot. Und aus Kain gehen die ersten Menschen hervor. Musiker, Handwerker, Künstler, Nomaden. Die Menschheit entwickelt sich. Und der Mensch ist böse, durch und durch. Gott begrenzt seine Lebenszeit auf 120 Jahre, aber der Mensch ändert sich dadurch nicht. Gott kommt sogar an den Punkt, wo er bereut, wo er sagt, hey, mich reut es, dass ich den Mensch überhaupt gemacht habe. Und er will alles in einer Sintflut wegspülen. Nur einer, dieser Noah, fand Gnade vorm Herrn. Und Gott beginnt nochmal neu und er gibt dem Mensch die zweite Chance. Und er sagt, hey, wir fangen nochmal an. Aber anstelle, dass der Mensch es versteht und dass er jetzt wirklich die Nähe sucht zu Gott, dass er die Gemeinschaft sucht zu Gott, lesen wir in der Bibel diesen Bericht vom Turmbau zu Babel. Und wisst ihr, das war nicht die Erfindung der Architektur. Der Turmbau zu Babel war die Erklärung der Menschheit an Gott. Hey, wir sind unabhängig von dir. Wir brauchen dich nicht. Wenn wir eine Vision haben, wenn wir uns einig sind, dann können wir alles erreichen und wir machen uns unabhängig von dir. Und Gott sagt, stimmt, das ist tatsächlich so, aber ich verwirre eure Sprache, ich bringe euch durcheinander. Ich lasse es nicht zu, dass ihr wirklich auf diesem Level alles zerstört, was ich gemacht habe. Und die Menschheit wird verteilt über die ganze Erde. Das Verrückte, wenn du sagst, hey, mit Bibel habe ich es nicht ganz so und das ist für mich mehr so ein Märchen, ich habe es mehr mit der Wissenschaft, total krass, lest mal die Entwicklung der Menschheit, die ist nämlich genau so vonstatten gegangen. Wo ist der Mensch entstanden, wie hat er sich entwickelt, wie hat er sich verbreitet über die Erde? Hochinteressant, es wird an und für sich genau das Gleiche berichtet, nur mit einer anderen Motivation. Der Mensch wurde vertrieben. Er wurde verteilt über die ganze Erde. Seither ist er auf der Suche. wie ein Getriebener durchstreift er diesen Planeten und sucht nach dem, wofür er eigentlich bestimmt war. Und ich glaube, diese Suche ist heute noch in uns präsent. Jetzt habe ich aber gemerkt, hey, Bibellesen, das heißt für mich immer so menschliche Brille auf. Ja, ich frage mich immer so, ja, was war mit den Menschen los und wie ging es denen und warum und so. Aber es ist eigentlich ganz spannend, sich mal zu fragen, wie ging es Gott? Wie ging es eigentlich Gott mit dem Sündenfall des Menschen? Wie ging es Gott, als der Mensch diesen Turm gebaut hat? Wie ging es Gott, als der Mensch über die ganze Erde verbreitet wurde und da dieses Ziel, was er eigentlich mit den Menschen hatte, nicht mehr erfüllt hat? Gottes Wille wird in der Bibel ganz klar beschrieben. Er will, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen und gerettet werden. Nun ist die Menschheit verloren. Gott will aber, dass sie gerettet werden. Gott kann ihnen aber seinen Willen nicht einfach überstülpen, dann wäre es keine Liebe mehr. Und Gott steckt in einem Dilemma. Wie schafft er einen Ausweg aus dieser Zwickmühle? Mit einem Deal für die Ewigkeit. Gott beginnt einen Rettungsplan. Und er beginnt diesen Plan mit einem einzelnen Menschen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Liebe bist. Ich danke dir, dass du uns begegnen willst und ich danke dir, dass dein Plan über unserem Leben ist, dass wir die Wahrheit erkennen und gerettet werden. Und ich danke dir, dass du diesen Moment, dass du diese Zeit, dass du diesen Ort gebrauchst, um in unser Herz hineinzusprechen. Danke dir dafür. Amen. Gott beginnt seinen Rettungsplan mit einem einzigen. Abram. Ein fantastischer Name, der klingt ganz doof, wenn wir ihn aussprechen. Abram. Irgendwie wüst, finde ich, aber so heißt er. Abram heißt übersetzt der Sohn des Erhabenen. Wow, das war mein demütiger Papa. Nenn mal dein Baby der Sohn des Erhabenen. Ich glaube, das sagt ziemlich viel über den Vater und recht wenig über das Kind aus. Der Sohn ist erhaben, der Vater ist erhaben und der Sohn ist eigentlich nur der Spross davon. Terach hieß dieser Vater und Terach, der ist geplatzt vor Selbstbewusstsein. Terach, das war so ein richtiger Erfolgstyp. Der stand mitten im Leben, der hatte ein erfolgreiches Business, der hatte eine große Familie, der war ziemlich cool unterwegs. Und dieser Terach hat einen Sohn und den nennt er nun also Sohn des Erhabenen. So viel zu Terach. Abram ist etwa im Jahr 2000 vor Christus geboren. Über das Jahr weiß man nicht so wahnsinnig viel, aber man weiß sehr viel über die Stadt, wo er geboren ist. Das war Ur. Hat nichts mit der Armbanduhr zu tun, hat auch nichts mit Zeit zu tun. Es war eine Stadt in Chaldäa, dem heutigen Irak. Und Ur, das muss man wissen, Ur ist eine Hafenstadt. Und gut, wenn du aus Reutlingen kommst, hast du es nicht so mit Hafenstädten. Aber wenn du mal in Hamburg warst oder in Rotterdam oder so, dann hast du eine Vorstellung, was eine Hafenstadt ist. In einer Hafenstadt, da gehen abartig viele Leute durch. Da kommen Kulturen en masse, da kommen Religionen aus den unterschiedlichsten Schichten und ganz, 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 ganz verschiedene Dinge treffen auf einem Ort aufeinander. Bräuche, Kultur, Religion. Und Ur war eine ganz spezielle Spielwiese dieser Religionen. In Ur hat man sich so ein bisschen spezialisiert auf Naturgottheiten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht von dir selber oder einem Arbeitskollegen hier, so Mineralsteine und so Geschichten. Ja, so Naturgottheiten, die irgendwie in unserem Leben was bewirken sollen. Ur war da ganz, ganz vorne dran. Und der speziellste Gott war Nana. Nana, der Mondgott. Ur hat ein ganzes Stadtviertel diesem Nana gewidmet. Ich meine, wir Christen oder unsere Vorläufer, die Hebräer, wir waren ja stolz auf einen Tempel, den wir für Gott gebaut haben. Das hat denen nicht gereicht. Ein ganzes Stadtviertel nur für Nana, der Mondgott. Und Nana hat Ur geprägt. Diese Stadt, alles drehte sich um Nana. Alles Souvenirs, alles, was man gesehen hat, wenn sie T-Shirt-Aufdrucke schon gehabt hätten, wäre das so ein Mond gewesen. Nana hat diese ganze Stadt bestimmt. Neben Geld, Bräuchtümer, Religion und Kultur ist so eine Hafenstadt geprägt von Geld. Ur war reich und zwar stinkreich. In Ur, da hat sich so die ganze High Society versammelt. Und so war auch Terach. Terach war steinreich. Abram wurde in eine reiche Familie geboren. Seine Kindheit war geprägt von Erziehern, von Bediensteten, von Kohle ohne Ende. In dieser Stadt und bei diesen Eltern ist er groß geworden. Und nun heißt es in der Bibel an dieser Stelle, Terach verließ Ur. Das kannst du lesen und denken so, ja okay, der ist halt gereist, der hat sich halt auf den Weg gemacht. Aber warum macht er das? Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ein Mensch hat Kohle, ein Mensch hat Erfolg, dann ist er was Besonderes. Aber bring den mal zusammen mit 100 anderen Reichen, Erfolgreichen. Auf einmal ist er einer von vielen. Es ist nichts Besonderes. Und Terach war in Ur einfach nur einer von vielen. Aber der Bursche war clever. Und er hat gedacht, hey, wenn ich mein Geschäft verlagere, wenn ich mit meiner Firma nach Kanaan ziehe, dann bin ich der Macker. Er ist der Vater, der Erhabene. Und dieser Stolz, diese innere Haltung, die treibt Terach an, loszuziehen und seinen Geschäftsort zu verlegen. Und jetzt macht er das nicht zufällig. Da unten müsst ihr euch vorstellen, ist Ur. Da oben ist Haran und da ist Salem. Das ist das heutige Jerusalem. Und wenn ihr das mal zusammennehmt, dann merkt ihr was? Da kommt eine Form dabei raus. Und die ist nicht zufällig. Diese Reiseroute, die nannte man den grünen Halbmond. Und der grüne Halbmond war ein Pilgerweg, wie der Jakobsweg heute. Dieser Pilgerweg war Nana gewidmet. Terach war bereit, sein ganzes Leben und auch seinen neuen Standort Nana zu widmen und Nana nachzugehen. Auf diesen Weg macht er sich und er kommt genau bis Haran und da gibt er einen Löffel ab. In Haran endet die Geschichte von Terach. Und nun sitzt Abram dort in Haran. Hat Kohle ohne Ende, eine Megacity. Haran müsst ihr euch vorstellen wie London. Ja, da liefen alle Handelsstraßen durch, das war so die Metropole der damaligen Zeit. Und in dieser Stadt sitzt Abram nun mit Geld und allen Möglichkeiten, die man sich bloß vorstellen kann. Aber Abram ist nicht glücklich. Abram trauert. Terach war der, der abends am Feuer die Geschichten erzählt hat. Terach war der, der in der Familie die Entscheidung getroffen hat. Terach war der, der seinen Söhnen und Töchtern gesagt hat, was im Leben richtig und falsch ist. Terach hat den Weg angegeben. Terach hat das Geld verdient. Terach war der Mittelpunkt der Familie. Und Abram sitzt da und verliert seinen Mittelpunkt. Terach ist weg und nun fragt er sich, wer bin ich? Und Abram registriert, hey, ich habe irgendwie alles verlassen, ich habe alles hinter mir gelassen. Meine Familie war in Ur, mein Vater ist tot, meine Identität lag in Ur. Was ist mir geblieben? Und Abram ging jeden Abend raus auf so einen Hügel. Und er nahm sich die Zeit und er schaute in den Abendhimmel. Das war Abrahams Identität. Nana. Nana war das Einzige, was ihm geblieben ist. Nana war immer noch da. Sein Mondgott, der ihn begleitet hat, der auch in Haran da war. Und jeden Abend, wenn er zum Himmel blickte, sah er ihn. Es hatte nur ein ganz kleines Problem. Es gibt zwar den Mann im Mond, aber der redet nicht. Nana ist ein toter Gott. Er gab ihm keine Antworten, er gab ihm keinen Halt. Er lieferte ihm nichts, was ihm weitergebracht hätte. Und mitten in diese Krise hinein setzt sich Abraham irgendwo an die Straße, vielleicht hat er einen Kaffee bestellt, und auf einmal beginnt jemand mit ihm zu reden. Der Herr sagte zu Abraham: Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Ich weiß nicht, ob du dir Bibelstellen praktisch vorstellst. Aber wenn du dir das vorstellst, das ist kein junger, wilder Draufgänger, der irgendwie halt Bock hat, ein Abenteuer zu erleben. So 19 Jahre, FSJ, yeah, geiles Jahr und dann zurück zu Mutti und dann schauen wir weiter. Abraham war 75, die Männer wurden 120, das heißt, er war heute gerechnet so etwa 40 bis 50. Abraham war an dem Punkt angekommen, wo Männer anfangen, sich Gedanken zu machen: Hey, was habe ich erreicht? Ich bin jetzt 42, ich kann das so ein ganz klein bisschen nachvollziehen. Du fragst dich, was war bisher? Was habe ich erreicht, was habe ich auf die Beine gestellt und was kommt noch? Denn noch bist du ja nicht alt, noch hast du ja Möglichkeiten, etwas zu gestalten. Aber du fragst dich, was ist jetzt dran in meinem Leben? Und genau an diesem Punkt setzt Gott an. Und Gott ist so tricky. Gott hätte ja einfach nur einen Auftrag geben können. Er hätte ja sagen können: Hey, lieber Abraham, hör mal zu, ich will, dass du da hingehst. Und weil ich Gott bin, machst du das. Aber Gott schenkt Abraham nicht nur einen Auftrag. Er packt ihn an der tiefsten Stelle seines Lebens. Er macht ihm ein Versprechen. Und er sagt: Lieber Abraham, wenn du mir folgst, dann verspreche ich dir, dass ich aus deinem Leben etwas machen werde. Ich werde deinem Leben einen Halt geben. Und das ist so spannend, wenn ihr euch diese Bibelstelle wirklich genau anhört, diesen Wortlaut. Du wirst gesegnet sein, du wirst Anerkennung finden, du wirst derjenige sein, der Segen weitergibt, du wirst derjenige sein, auf dem eine Familie aufbaut. Merkt ihr was? Gott verspricht Abraham, sagt ihm: Hey, das, was in deinem Kopf über Terach ist, das verspreche ich dir. Ich verspreche dir, mit dir neu zu beginnen. Und dann heißt es ganz einfach nur: Abraham gehorchte und macht sich auf den Weg. Und dann denkt man immer so: Yeah, Gott hat einen Auftrag gegeben, super, der hat in dein Leben reingesprochen, jetzt hast du einen Auftrag und jetzt geht's steil bergauf. Ja, also wir Christen denken sowas, wir sind wirklich so. Wenn Gott dir einen Auftrag gegeben hat, dann geht's von jetzt an nur noch bergauf. Ja, ganz so war es nicht. Gott bringt ihn wirklich nach Kanaan, yes, aber das ist schon besetzt. Oh oh. In Kanaan ist Hungersnot, doch Abraham darf nach Ägypten. Yes. Ja, aber da muss er um sein Leben fürchten. Die wollen ihn umbringen. Oh oh. Er gibt seine Frau als Schwester aus und gewinnt die Gunst des Pharaos. Geschenke ohne Ende. Yes. Ja, dumm bloß, Gott bestraft den Pharao dafür und Abraham wird rausgeschmissen. Oh oh. Das Leben von ihm hat so ein bisschen was von gute Zeiten, schlechte Zeiten. So Daily Soap, ständig hoch und runter und hoch und runter. Und ich frage mich manchmal, was hat sich der wohl gedacht? jetzt bin ich mit Gott unterwegs und irgendwie ist trotzdem dauernd Chaos. Und als er ganz, ganz tief unten war, als er mit diesem ständigen Auf und Ab nur noch am Hadern war, da taucht Gott nochmal auf. Und er redet mit ihm: Das ganze Land, alles, was du jetzt siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben, für immer. Ich will dir so viele Nachkommen schenken, dass sie unzählbar sind wie der Staub auf der Erde. Und wir finden zum allerersten Mal in der Bibel eine Perspektive Ewigkeit. Gott geht auf Abraham zu und er sagt zu ihm: Hey, dieses Versprechen, das ich dir gebe, das gilt für immer. Lieber Abraham, ich beginne mit dir heute etwas, was in alle Ewigkeit eine Auswirkung haben wird. Und das Verrückte ist, Gott legt sich fest. Gott schließt einen Bund mit Abraham. Das ist das Engste, das Tiefste, was jemand machen kann. Gott verpflichtet sich gegenüber ihm. So weit, so cool. Wäre ja alles super. Könnte jetzt super laufen. Und ich denke so, wenn man das vergleicht in unserer heutigen Situation, dann müsste Abraham eigentlich jetzt zufrieden sein. Ist er aber nicht. Abraham hat ein ganz tiefes Identitätsproblem. Und da bin ich wach geworden, weil ich habe mich da irgendwie wiedergefunden. Worüber definiert Abraham seine Identität? Er macht das an einer Bibelstelle deutlich, die hat schon fast was Humoristisches. Gott verspricht Abraham alles und Abraham lehnt sich lässig an die Wand. Was willst du mir schon versprechen? Hey, stellt euch das mal praktisch vor. Du redest mit dem Schöpfer des Universums. Er hat alles gemacht, alles was Materie ist, alles was irgendwo existiert, stammt aus seiner Hand. Und du redest mit ihm und sagst, was willst du mir schon geben? Hat schon ein bisschen was von Humor, finde ich. Aber das Problem ist, Abraham macht seine Identität an ein paar Punkten fest. Und das erste ist Leistung. Er ist unfähig, ein Kind zu zeugen. Die Leistung, die er von sich selbst erwartet, ist er nicht in der Lage zu erbringen. Ansehen bei den Leuten. Ohne Sohn galt er nichts bei den Menschen. Sein Name. Er wurde diesen Terach einfach nicht los. Weil jedes Mal, wenn jemand seinen Namen ausgesprochen hat, hat er ihm ins Gesicht gesagt: Hey, Abraham, du bist schon cool, aber du bist nur der Sohn des Erhabenen. Und der letzte Punkt, seine Spiritualität. Terach hatte ihm beigebracht, dass Nana sein Gott ist. Und jetzt hat Abraham zwar viel mit Gott erlebt, aber jeden Abend, wenn er zum Himmel blickt, sieht er diesen Mond. Und jedes Mal wird er an sein altes Leben erinnert. Und jedes Mal denkt er wieder, oh Mann, eigentlich ist Nana das, was über meinem Leben steht. Und ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist. Ich weiß nicht, was in deiner Identität los ist. Ich weiß nicht, woran du deine Identität festmachst. Sind es Leistungen oder Nichtleistungen? Ist es deine Geschichte? Ist es dein Namen, den du trägst? Ist es deine Familie, die dich geprägt hat? Ist es deine Spiritualität, die dich geprägt hat? Ist es dein Bild, das du von Gott oder nicht Gott hast? Die Frage ist, wie reagiert Gott? Als erstes sagt er ihm: Nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Gott sagt, diesen Makel in deinem Leben werde ich für dich aufheben. Das, wo du die Leistung nicht erbringen kannst, erledige ich für dich. Das zweite ist, er gibt ihm einen neuen Namen. Aus Abram wird Abraham. Und das heißt Vater von vielen. Er sagt ihm: Lieber Abraham, du darfst deinen Namen, deine Geschichte, deine Vergangenheit ablegen. Ich gebe dir eine neue Zukunft. Und dann macht Gott etwas, das finde ich so tricky. Es begeistert mich ohne Ende. Gott kennt die Psyche von uns Menschen. Und er weiß, wenn da drin etwas ganz fest verankert ist, lässt es sich nicht wegwischen. Es lässt sich nur überlagern. Und er macht etwas Hochfaszinierendes. Er sagt, lieber Abraham, geh noch mal bitte nach draußen. Komm, wir kennen das Spiel doch schon. Geh noch mal raus, stell dich noch mal auf deinen Hügel und dann schau bitte noch mal in den Nachthimmel. Und das ist die neue Identität, die Abraham bekommt. Gott sagt, ja, da oben ist der Mond. Ja, ja, in deinem Leben gibt es Nana. Und ich finde es hochinteressant, er löst es nicht auf. Er sagt, in deinem Leben gibt es Dinge, die bleiben stehen. Und die wirst du dein Leben lang irgendwie mit dir rumtragen. Aber Gott überlagert dieses Bild. Neben diesem einen Mond gibt es Milliarden von Sternen. Und Gott sagt zu ihm, schau hoch zum Himmel. So groß wie die Zahl der Sterne ist, wird die Zahl deiner Nachkommen sein. Und das heißt, Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Gott verändert die Perspektive von Abraham. Er überlagert dieses Bild und setzt etwas Neues dafür ein. Ein Deal für die Ewigkeit. Diese Geschichten der Bibel, vielleicht schon oft gehört, vielleicht schon oft gelesen, aber in mir ist noch mal etwas ganz Neues aufgegangen und mir klar geworden. Gott legt sich fest. Gott kommt einseitig auf Abraham zu. Abraham macht gar nichts. Der sitzt steinreich in Haran und er könnte sein Leben einfach verprassen und er hätte alle Möglichkeiten in dieser abgefahrenen Stadt. Aber Gott kommt auf ihn zu und Gott spricht ihn an dem tiefsten Punkt an, den es gibt. Gott sagt, deine Identität, das, was dich ausgemacht hat, das, was du mitgebracht hast, das, was ganz tief in deinem Herzen drinnen ist, da spreche ich dich an und da möchte ich dich abholen. Und Gott schließt einen Deal mit ihm, der auf Freiwilligkeit basiert. Abraham hätte Nein sagen können. Haran war kein schlechter Ort, um als reicher Mensch zu leben. Er hätte alle Möglichkeiten gehabt. Er hätte sagen können, weißt du was, Gott, lass mal stecken. Ja, dein komisches Kanaan kenne ich noch nicht einmal, will ich auch gar nicht. Es ist mega cool hier. Und Gott gibt dir die Chance. Du darfst Nein sagen. Du kannst sagen, hey Gott, lass mal stecken. Ich stehe mitten im Leben. Ich habe meine Ausbildung, ich habe meine Kraft, ich habe alles, was ich habe. Ich brauche dich nicht. Aber er kommt dir entgegen und er spricht in dein Leben und er macht dir ein Angebot. Und alles, was er braucht, ist dein Vertrauen. Durch das Vertrauen wurde Abraham gerecht gesprochen. Durch das Vertrauen in Gott. Und Gott schenkt ihm eine neue Identität. Ich möchte heute dieses Bild mitgeben vom Sternenhimmel. Weil ich glaube, es ist eines der krassesten Bilder über unser Leben. Gott hat vor über 2000 Jahren, also 3000 dann vor Jesus noch, einen Deal begonnen. Und du bist ein Teil dieses Deals. Du bist einer dieser Sterne. Du bist ein Star bei Gott. Und wenn du heute Abend nach Hause kommst und wenn du an den Himmel schaust und du siehst diese vielen Sterne, dann möchte Gott in dein Leben sprechen. Und er sagte, du bist einer dieser Nachkommen Abrahams. Du bist ein Teil dieses Deals für die Ewigkeit. Du bist einer dieser Sterne, dem Gott eine Identität verleihen möchte. Du bist einer dieser Sterne, mit dem Gott Geschichte schreiben möchte. Du bist ein Teil von einem riesengroßen Plan. über den Gott gesagt hat, ich will, dass alle gerettet werden. Und wann immer und wo immer du auf dieser Welt zum Nachthimmel hochschaust, siehst du, dass Gott mit dir reden möchte. Und er sagt, du bist ein Star für mich. Vater im Himmel, und ich danke dir, dass du so klare Zeichen gesetzt hast. Ich danke dir, dass du uns ein Bild mitgegeben hast, das unser Leben begleiten kann. Ich danke dir, dass du Identität kennst und dass du Identität heilen möchtest. Ich danke dir, dass du ganz einseitig uns entgegenkommst, dass du in unser Leben hineinsprechen willst und dass du einen guten Plan für unser Leben hast. Vater, ich danke dir, dass du uns angesehen hast und gesagt hast, sehr gut. Vater, ich bin dir so wertvoll, dass du für mich einen Stern an den Himmel gesetzt hast. Und ich danke dir, dass du das jedem von uns in die Seele sprechen möchtest. Vater, du bist groß, du bist allmächtig, du bist der Herrscher über allem und du bist mighty to save.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.